Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Wir fragen die Leiterin der Bayreuther Festspiele, wie sie mit der Absage umgeht. Dann wollen wir von der Chefin der Filmförderung in Nordrhein-Westfalen wissen, wie man eigentlich fördert ohne Dreharbeiten. Und wir beobachten, wie sich Corona in Ungarn als Demokratievernichter macht. Tja, eigentlich sollten die Proben ja schon bald beginnen. Und noch letztens hieß es, sie finden statt. Die Bayreuther Festspiele, alles andere wäre ein Super-GAU. Doch nun sind sie tatsächlich abgesagt. Zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg findet Deutschlands wichtigstes Opernfestival nicht statt. Corona legt alles lahm. Am Telefon ist die Geschäftsführerin und künstlerische Leiterin der Bayreuther Festspiele, Katharina Wagner. Guten Abend.
Guten Abend.
Wie geht es Ihnen persönlich mit dieser Absage?
Persönlich ist man natürlich sehr traurig, weil wir uns natürlich auch auf einen spannenden Ring gefreut haben, auf eine Neuproduktion. Wir haben die ganze Zeit darauf hingearbeitet. Das wurde sozusagen unterbrochen. Und ja, aber es ist eine Entscheidung für die Gesundheit und es ist richtig.
Gerade auch bei diesem neuen Ring in der Regie von Valentin Schwarz, das war ja die Planung. Beim Ring kann man ja sagen, schon so ein bisschen das schlagende Herz auch dieser Festspiele, ne?
Ja, natürlich. Und das, wie gesagt, wir haben uns alle darauf gefreut. Und es hätte eine spannende Produktion werden können im Jahr 2020. Jetzt wird es halt etwas später eine spannende Produktion.
Das heißt, welche Auswirkungen hat das dann auf die nächsten Festspiele? Schauen wir doch schon mal ein bisschen voraus aufs nächste Jahr. Sie müssen ja jetzt irgendwie also umdisponieren. Ja.
Das, was man jetzt so vermutet, nämlich verschieben wir 1:1, geht leider nicht, weil der Ring war ja als Wiederaufnahme geplant. Und was bedeutet, dass die Sänger einfach nicht so lange Probenzeiten haben? Da ergibt sich draus, die haben davor andere Verpflichtungen, die sie nicht absagen können, da ergibt sich draus, dass wir jetzt versuchen, aber wie gesagt, die Entscheidung kam ja auch erst heute für uns, dass wir versuchen werden, es so zu disponieren, dass wir zum laufenden Spielbetrieb den Ring proben, damit wir ihn 2022 komplett spielen können.
Und ansonsten, welche praktischen organisatorischen Folgen hat jetzt diese Absage für den Rest des gesamten Betriebs?
Die Planung wird sich umstellen bis ins Jahr 2025.
Na gut, Sie haben ja sowieso schon immer sehr langfristige Planungen da in Bayreuth gehabt. Ne?
Richtig,
das ist jetzt keine Neuigkeit für Sie, ne, in dem Sinne.
Man kann im Moment auch nicht wirklich bauen, weil die Abstandsgrenzen nicht eingehalten werden können. Also im Moment steht sozusagen vernünftigerweise auch alles still. Und sobald das möglich ist, werden wir anfangen, den Holländer zu bauen für die Neuproduktion 21.
Das heißt, im Moment steht der gesamte Bayreuther Festspielbetrieb, also auch was nicht das Künstlerische angeht, auch alles komplett still, alles eingefroren.
Wo die Mindestabstände nicht eingehalten werden können, sagen wir so, um keinen gesundheitlich zu gefährden. Vom künstlerischen Personal her können wir die natürlich einhalten, aber in den Werkstätten ist das teilweise eben nicht möglich.
Ansonsten, welche Konsequenzen hat das außerdem noch für das nächste Jahr und für das übernächste Jahr? Ich meine, Sie planen ja, wie gesagt, langfristig. Ja. Räumen Sie dann wiederum was frei auch, was vielleicht für dieses Jahr vereinbart war?
Nein, also wir werden nächstes Jahr die geplante Holländer Neuproduktion, also wahrscheinlich, spielen und werden eben versuchen, parallel zum Spielbetrieb auch den Ring zu proben. Und die anderen Produktionen werden sich dann ein Jahr nach hinten verschieben.
Aber es ist alles nicht einfach, glaube ich. Ne? Ich höre es auch aus Ihren Worten.
Nein,
das ist kein schöner Abend heute, oder?
Nein, ich sage ja auch immer ganz vorsichtig voraussichtlich, weil wissen Sie, andere Häuser proben auch schon wieder ab Mitte August. Man muss jetzt wirklich jeden einzelnen Künstler abfragen, ob dieser Plan umsetzbar ist. Das ist jetzt sozusagen, was auf dem Papier steht und was wir für realistisch halten und ob das dann auch wirklich so funktioniert, das muss man eben einzeln überprüfen.
Da kommt noch viel Arbeit auf Sie zu, ne? Viele Telefonate, Verträge nochmal neu aufsetzen.
Ja.
Also
das ist tatsächlich ein planerischer Aufwand, der so noch nicht da gewesen ist.
Wie empfinden Sie persönlich diese Situation? Sie sind ja jetzt nicht nur Geschäftsführerin, sondern auch Künstlerin, auch Regisseurin. Also wir haben das ja erlebt in Barcelona, wollten Sie den Lohengrin inszenieren. Das ist auch abgesagt worden. Vor 2-3 Wochen sollte die Premiere sein. Was ist das für eine Situation für Sie?
Es ist grundsätzlich, glaube ich, eine Situation, womit keiner gerechnet hätte. Es ist was, womit wir alle nicht gerechnet hätten. Und es ist vom künstlerischen Standpunkt natürlich einfach wahnsinnig traurig, gerade weil Sie auch Barcelona ansprechen. Wir waren eine Woche vor der Premiere. Man hat das entwickelt, es fing an zu leben und dann darf nicht auf die Bühne. Das ist traurig.
Vor allem vermutlich, weil man künstlerische Prozesse auch nicht einfach so einfrieren kann oder pausieren kann. Ne? Das ist
Nein,
ja ein Fluss.
Nein, das kann man nicht pausieren. Das hatte sich entwickelt, hatte eine tolle Spannung. Und insofern ist das aber auch gut für den Ring, dass man sozusagen da frisch rangehen kann.
Aber haben Sie Verständnis dennoch für die Maßnahmen, die eben getroffen werden, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen?
Natürlich, es geht um die Gesundheit, das ist ja völlig klar. Also selbstverständlich.
Sagt Katharina Wagner, die künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin der Bayreuther Festspiele, die ich vermute jetzt einfach mal auch noch nicht erlebt hat, ne? Dass die Festspiele abgesagt worden sind.
Nein, das hat sie tatsächlich noch nicht erlebt und sie ist auch, glaube ich, gerade noch ein bisschen sprachlos.
Ich danke Ihnen dennoch, dass Sie Zeit für uns gefunden haben, für ein kleines Gespräch.
Sehr gerne.
Fazit.
Was mich tröstet.
Mein Name ist Werner Tammen, ich bin Galerist und Vorsitzender des Landesverbandes Berliner Galerien Berlin. Mich tröstet in Anbetracht der aktuellen Krise, dass wir doch, glaube ich, sehr vielfältige Formen von Solidarität und Aufmerksamkeit merken und erfahren. Dass die Leute, die Menschen mehr und stärker wieder aufeinander zugehen. Also ich merke das im Verbund zum Beispiel der Nachbarschaft, also die Bereitschaft, drauf zu gucken, welche älteren Menschen wohnen neben uns, sind wir bereit für die Einkäufe mit zu erledigen und. Das alles werden wir, glaube ich, als großes Plus nach der Krise dann doch auf die Plus- und Haben-Seite stellen können und das wird uns auch in der Zukunft helfen.
Der Berliner Galerist Werner Tammen also darüber, was ihn tröstet. Und morgen fragen wir den Schauspieler Milan Peschel. Welche politische Wucht das Virus haben kann, das die Welt gerade beschäftigt, das sehen wir in Ungarn. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban kann künftig per Dekret regieren. Das Parlament, dominiert von seiner Partei, sowieso hat es abgesegnet. Angeblich wegen der besonderen Lage in der Corona-Krise. Da bräuchte er nötige Vollmachten. Wilhelm Droste ist Literaturwissenschaftler, der schon eine ganze Weile in Budapest lebt. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Welche Rolle spielt denn der Kampf gegen das Virus für die politische Lage in Ungarn im Moment?
Ja, guten Abend.
Welche Rolle spielt denn der Kampf gegen das Virus für die politische Lage in Ungarn im Moment?
Ja, eine sehr unglückselige, weil man auch hier, wie überall, glaube ich, auf der Welt, eigentlich so eine Atmosphäre der Versöhnung gespürt hat, dass alte, verfeindete Lager jetzt doch zusammenrücken, Versöhnungen stattfinden zwischen Nachbarn, die sich nie mochten, Leute füreinander da sind und eigentlich in diese gute Luft der Versöhnung platzt jetzt im Grunde genommen diese fatale Entwicklung im ungarischen Parlament. Eigentlich wäre die Opposition, die ja ohnehin sehr schwach ist, weil Fidesz hat eine Zweidrittelmehrheit im Parlament und kann im Grunde machen, was es will. Diese Partei ist einfach allmächtig. Aber die Opposition wollte sich natürlich dem Kampf gegen das Virus nicht verweigern. Und deswegen hatten sie eigentlich nur gewollt, dass man diese Ausnahmemaßnahmen befristet. Und das war dann die Gelegenheit für Orban, nochmal zu zeigen, wie vaterlandsverräterisch doch alle Opposition ist, dass sie sich nicht einbinden lässt in nationale Aufgaben und dass sie im Feindeslager steht. Und so wurde dann eigentlich der Bruch, der dieses Land schon seit 10 vielleicht schon auch seit 20 Jahren dominiert, der wurde immer tiefer.
Dennoch ist zumindest auf dem Papier das Parlament ermächtigt, diesen Notstand oder diese dekrethafte sozusagen Regierung von Orban zu beenden. Aber es wird offenbar auch nicht genau formuliert, unter welchen Umständen es dann beendet werden kann. Zumal, wie Sie ja schon sagen, Fidesz ist ja nun mal mit absoluter Mehrheit dort im Parlament vertreten. Die Chancen, dass diese Lage sich aus dem Parlament heraus ändern könnte, sind gering?
Sehr gering, weil das ist eigentlich der große Schwachpunkt. Orban wollte sich nicht festlegen lassen auf eine Befristung. Darauf hat die Opposition bestanden. Und er bestimmt jetzt eigentlich, wann der Kampf gegen das Virus zu Ende ist. Und das ist ja nun bekanntlich ein sehr weit dehnbarer Zeitraum. Und damit hat er praktisch die Gewalt allein in der Hand, auch ohne Parlament, per Dekret zu regieren, solange er das für gut hält. Und das ist tatsächlich fatal, weil ja ohnehin schon in den letzten Jahren so viel demokratische Sicherheiten abgebröckelt sind, dass man wirklich Angst haben muss, dass sich eben nicht nur das Virus fatal ausweitet, sondern auch diese Alleinherrschaft.
Das heißt, die Demokratie in Ungarn, einem EU-Staat, ist lahmgelegt.
Ja, also sie ist vielleicht reanimierbar. Also es wird ja irgendwann mal den Zeitpunkt geben, wo das vorbei ist. Und vielleicht ist das nochmal eine neue Chance, einen neuen Ansatz zu probieren. Und vielleicht, wer weiß, wie großes Elend auf Ungarn zukommt. Denn hier sind die Zahlen ja noch im Grunde verdächtig positiv. Es gibt nur 492 Kranke, die im Krankenhaus liegen. Und bis jetzt gab es 16 Tote. Das ist wirklich noch im Grunde genommen alles nur ein Vorspiel. Und das wird sehr auch davon abhängen, wie diese Geschichte sich weiterentwickelt. Denn je weniger erfolgreich er zeigen kann, dass Ungarn diesem Problem gewachsen ist, desto mehr wird auch seine Macht wackeln. Und was dann am Ende übrig bleibt von seiner Macht, das wird ganz entscheidend auch davon abhängen, wie erfolgreich der Kampf hier gegen das Virus verlaufen wird.
Weil Sie noch die relativ geringen Corona-Zahlen erwähnt haben in Ungarn, wie transparent und glaubwürdig sind diese Zahlen eigentlich?
Das ist das große Problem, also dass 90% der Medien in absoluter Regierungshand sind und man eigentlich nichts glauben kann von dem, was da gemeldet wird. Und jetzt ist das im Grunde genommen schon ein Grund, wenn man das sagt, dass man kritisch über die Medien berichtet, die offiziellen, dann ist man schon mit einem Bein auch in der Gefahr, angeklagt zu werden. Denn wer Panik stiftet, der kann bis zu 5 Jahre Gefängnis bekommen dafür, dass er Panik verursacht. Und das ist eine Verschärfung auch nochmal jeder kritischen Berichterstattung, weil was Panik ist, das bestimmt Orbán und kein anderer. Und deswegen ist das im Grunde genommen auch ein fatales Damoklesschwert über den Medien.
Wo sind denn da überhaupt noch jetzt die Gegenkräfte? Ich meine, in so einer Lage, wo ja auch, ja, wie in den meisten Ländern Europas tatsächlich, die Universitäten ja auch im Moment nicht aktiv sein können, die Theater geschlossen sind, die Kinos, das künstlerische Leben auch da niederliegt. Wo sind jetzt die Gegenkräfte im Moment?
Also sie bewegen sich fast nur noch im Internet. Das ist eine riesige Problematik. Jetzt wäre am 15. März ein großer Nationalfeiertag gewesen. Ich bin sicher, es hätte riesige Demonstrationen gegen diese neuen Lehrpläne gegeben, die so fatal konservativ reaktionär sind und im September eingeführt werden. Und jetzt wurde auch noch mal gesagt, die werden eingeführt. Also jetzt ist keine Gewalt auf der Straße mehr in der Lage, irgendetwas abzustoppen. Dann auch die Frage, wer bestimmt über die Theater, die großen Häuser, die Steinhäuser, wer ist da Direktor? Dieser Kampf, den kann er am Ende dann, wenn wirklich alle Macht in seiner Hand liegt, dann auch entscheiden. Freie Theater werden wahrscheinlich ganz verschwinden, wie überhaupt der gesamte Kulturbetrieb in absoluter Existenzangst schwebt und auch nur noch ein paar Wochen durchhält und keine Monate wirklich mehr. Also man muss wirklich sehr, sehr stark befürchten, dass wenig von der Gesellschaft und dem Widerstandspotenzial übrig bleibt, was es vor der Viruskrise gab.
Aber gibt es dann wenigstens ein paar finanzielle Hilfen für Künstlerinnen und Künstler oder überhaupt für die Kulturszene? Die hat ja auch riesige Einnahmeverluste wie überall auf der Welt.
Genau, da guckt man immer neidisch nach Deutschland, weil man da merkt, da gibt es auch Reserven. Dieses Land ist erheblich ärmer und natürlich wird jetzt, und das wird auch ganz vernünftig gemacht, alle Gewalt jetzt den Krankenhäusern zugeschoben, die man 10 Jahre lang fürchterlich vernachlässigt hat. Also die Krankenversorgung ist schlecht. Viele, viele Ärzte arbeiten längst schon in Deutschland, in Österreich und anderswo. Und vor allen Dingen auch maschinell. Und von den Schutztechniken her sind die Krankenhäuser in einem katastrophalen Zustand. Und jetzt ist verständlich, dass das den absoluten Vorrang hat, dass man versucht, eben möglichst schnell nachzurüsten und sich vorzubereiten. Das geschieht auch ganz vernünftig. Ich habe das gerade noch mal im ungarischen Radio verfolgt. Da war die Berichterstattung über die Krankheit eigentlich ganz vernünftig. Aber die Nachricht, dass wir jetzt seit gestern in so einer Halbdiktatur leben, die spielt in Ungarn überhaupt keine Rolle. Hier wird nur berichtet, wie natürlich Europa wieder Hexenjagd auf die ungarischen nationalen Politiker macht. Also man stellt das so dar, als sei das das Problem Europas und nicht das Problem Ungarns, dass wir hier in so einer sich immer mehr zuspitzenden Diktatur leben.
Der in Budapest lebende Literaturwissenschaftler Wilhelm Droste im Gespräch hier bei uns. Ich danke Ihnen sehr.
Ja, ich danke.
Das Kulturleben liegt da nieder. Die digitalen Alternativen können da nur einen Bruchteil ausgleichen und vor allem dann nicht, wenn man sich begegnen muss, wenn Menschen sich begegnen müssen, um Kunst zu produzieren. Am Filmset zum Beispiel. Keine Dreharbeiten, nirgends. Doch was macht jetzt eigentlich die staatliche Förderung? In Deutschland fließt ja viel staatliches Geld in die Filmproduktion, von denen es viele gar nicht gäbe ohne dieses Geld. Gefördert wird vor allem von den regionalen Förderern, aber auch vom Bund. Und die beiden Seiten haben sich jetzt zusammengetan für ein Hilfsprogramm in dieser außergewöhnlichen Situation in der Höhe von 15 Millionen Euro. Petra Müller ist Geschäftsführerin einer der größten Förderanstalten in Deutschland, nämlich der Film- und Medienstiftung Nordrhein-Westfalen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Das Hilfsprogramm, was Sie aufgelegt haben mit Ihren Kolleginnen und Kollegen, zielt vor allem auf Punkte, die eben nicht mit anderen Hilfsmaßnahmen und Förderprogrammen des Bundes und der Länder in Anspruch genommen werden. Angesichts der vielen Liquiditätshilfen, die es ja schon gibt, auch der sehr komplexen Liquiditätshilfen, wo genau greift jetzt dieses Hilfsprogramm der Filmförderer?
Also zunächst mal muss man sagen, dass es ein Zusammenschluss aus allen Bundes- und Länderförderern ist. Sowas gibt es nicht oft in so einer Geschwindigkeit. Ist aber auch darin begründet, weil die Projekte, um die es uns jetzt geht, die sind alle durchfinanziert, die haben angefangen zu drehen und die stehen jetzt vor der Situation mit den Massen von Menschen. Sie wissen, wie viele Menschen der Film zusammenholt, um ihn entstehen zu lassen. Abbrechen müssen, verschieben müssen oder unterbrechen müssen. Und da wissen wir ganz genau, wo sollen da aber noch weitere Mittel herkommen. Der Produzent hat sein Projekt kalkuliert, die Verträge sind geschlossen, also ganz schwierige Situation. Und insofern haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, was können wir denn tun? Genau an diesem Punkt jetzt, weil darüber gehen Firmen über die Wupper, wenn wir dann jetzt keinen schnellen und unbürokratischen Weg finden. Wenn uns der Produzent, und wir haben jetzt in dem Fall ja mit den Produzenten zu tun, die uns Anträge einreichen, wenn der uns nachweisen kann, dass er aufgrund der Corona-Bedingungen jetzt verschieben und unterbrechen muss, würden wir uns beteiligen an der Mehrkostenförderung. Er stellt uns dar, wie die Mehrkosten aussehen und wir gucken uns das an, versuchen das zügig zu machen und zahlen dann dem Produzenten diese Mehrkosten in dem Verhältnis, in dem wir auch gefördert haben.
Das sind ganz, ja immer oft so gemischte Förderungen, ne, von vielen Filmprojekten in Deutschland. Es ist ja selten, sagen, dass nur ein Förderer etwas fördert, sondern dass viele verschiedene sich zusammentun, ne?
Genau, auf den Punkt wollte ich hinaus. In jeder Filmfinanzierung stecken die großen Verleiher, die Sender und in der Regel auch ein Bundesförderer und mehrere Länderförderer. Wenn die jetzt alle dieses Verfahren einzeln in ihren Häusern machen, das ist einfach viel zu schwerfällig. Insofern haben wir uns darauf vereinbart, dass wir den gleichen Antrag in alle Häuser kriegen. Einer prüft und sagt, das ist prima so und dann wird es Zug um Zug ausgezahlt aus jedem Haus. Das nennt man einen sogenannten virtuellen Fonds.
Und das Volumen dieses Programms beläuft sich auf 15 Millionen Euro. Das klingt erstmal nicht allzu viel, ne?
Das stimmt. Aber wir gucken uns ja jetzt an, was hat schon eine abschließende Finanzierung. Alle Förderbescheide sind da und dreht jetzt. Das ist nicht das Gesamtvolumen der Produktion eines Jahres, sondern vielleicht von 3 bis 4 bis 5 Monaten, damit wir hier schnell eingreifen können. Dahinter steckt die Frage, wo stehen wir dann, wenn wir 2, 3 Monate weiter sind? Das gucken wir uns jetzt an. Ich glaube, alle fahren im Augenblick auf Sicht. Aber wir haben erstmal gesagt, wir tun 10 Millionen in den virtuellen Topf für Produktion. Dann müssen Sie auch an die Verleihprojekte denken. Viele Verleiher haben Filme ins Kino geschickt. Die Kinostarts sind abgebrochen worden. Die Kinos sind geschlossen. Da gibt es auch Notsituationen. Und wir haben uns auch noch was für die Kinos ausgedacht. So kommen die 15 Millionen jetzt mal zusammen.
Das könnte aber dann später nochmal aufgestockt werden.
Naja, erstmal haben wir gesagt, wir gucken jetzt mal bis zum 30.06., wo wir dann stehen. Ich bin persönlich der Auffassung, dass wir dann nochmal weiter gucken müssen. Das ist alles im Augenblick noch einen Schritt zu weit. Wir wollen das jetzt erstmal mit hoher Konzentration und Hochdruck an den Start bringen.
Der Schaden jedenfalls in der Filmwirtschaft wird groß sein. Also es gibt ja jetzt auch schon Schätzungen, dass bis zu 70% des Umsatzes in diesem Jahr schon mal automatisch wegbrechen könnten. Das bezieht sich jetzt auf die gesamte Filmwirtschaft. Da steht so eine Zahl im Raum von über 7 Milliarden Euro für die deutsche Filmwirtschaft an Verlust. Das sind natürlich Summen, wo man sich große Sorgen macht, tatsächlich, um diese sehr lebendige Industrie. Wie groß sind Ihre Sorgen? Wie groß sind Ihre Sorgen?
Ich habe total große Sorgen. Ich denke an die Unternehmen, an die ganzen Mitarbeiter. Ich denke an die Freiberufler, die Solo-Selbstständigen. Sind ja ganz viele Departments mit Freiberuflern besetzt in der Filmproduktion. Und vor allen Dingen auch um die mache ich mir Sorgen. Und was wir aber auch tun, das hört sich lapidar an, aber das ist extrem wichtig, kriegen wir jedenfalls gespiegelt. Wir in Nordrhein-Westfalen, aber auch die anderen fördern einfach weiter. Wir haben übermorgen Sitzung. Wir haben Projekte dazu liegen, die dann vielleicht im Herbst gedreht werden können. Und wir wollen die jetzt sehr gut weiterhin ausstatten, damit die Unternehmen, die Produzenten, die Kreativen eine Perspektive haben, eine Zukunftsperspektive, dass wir sozusagen das nicht abrutschen lassen an der Stelle. Das finde ich nochmal ganz wichtig zu bedenken, dass auch das normale Tun, unseren normalen Job zu machen und den auch gut und gewissenhaft zu machen, obwohl alle im Homeoffice sind, dass das auch eine wichtige Maßnahme ist.
Ja, aber Filme kann man eben nicht so einfach im Homeoffice produzieren. Das ist ja genau der Punkt. Das muss ja dann gedreht werden. Es ist also tatsächlich wichtige physische Voraussetzung tatsächlich, um Filme zu machen. Man muss rausgehen, man muss drehen. Menschen müssen in engem Kontakt sein. Nun wird ja viel darüber debattiert, über eine mögliche Exit-Strategie aus der jetzigen Situation. Was würden Sie eigentlich als Filmförderin da erwarten? Haben Sie so eine zeitliche Grenze, wo Sie sagen, ab dann muss einfach wieder gedreht werden, sonst haben wir ja ein richtiges, massives, langfristiges Problem?
Ich kann nur sagen, was ich mir erhoffe. Ich erhoffe mir sehr, dass wir jetzt in den nächsten 2-3 Wochen wie alle eine Abflachung der Epidemie sehen und dass wir dann anfangen können, für die zweite Jahreshälfte zu denken. Das wäre, glaube ich, noch ein Bogen, den alle und auch die Filmwirtschaft mitgehen könnte, wo auch das, was wir beitragen können als Förderer, überhaupt noch nutzen kann. Wenn wir zu lange warten und die Unternehmen in prekäre Situationen geraten, dann wird es wirklich sehr, sehr schwierig.
Das heißt, ich höre aus Ihren Worten, spätestens im Sommer muss wieder gedreht werden können.
Ich bete dafür, wenn ich offen bin. Das wäre sehr gut.
Jetzt hoffen wir einfach mal, dass das möglich ist. Dennoch kann es ja auch langfristige oder könnte es langfristige Schäden für die Filmwirtschaft geben. Bei den Kinos ist vielleicht so ein Stichwort. Ein Ort, der ja schon seit Jahren auch um eine neue Identität kämpft angesichts der Streaming-Konkurrenz. Haben Sie die Befürchtung, dass die Kinos dauerhaft leiden könnten, indem zum Beispiel ja Verleiher in große Schwierigkeiten geraten oder auch Produktionsfirmen sagen, jetzt haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir gleich im Streaming unsere Filmpremieren machen und dort laufen lassen. Wir brauchen das Kino gar nicht mehr.
Das glaube ich gar nicht. Das Streaming ist kein Partner für die gesamte Produktionswirtschaft. Und ich glaube, gerade wenn wir mal durch diese Krise hindurch sind, wird das Kino nochmal wieder eine ganz besondere Erfahrung sein. Aber ganz sicher, Sie haben recht, die Kinobetriebe und vor allen Dingen die, die wir mit unseren geförderten Filmen an der Seite haben, sind kleine Betriebe, Programmkinos an ganz, ganz vielen Stellen, die auch in den Kommunen extrem wichtig sind. Und wir haben schon mal angefangen, jetzt als allererstes Soforthilfen für Kinos auszuzahlen, mal als allererstes Akontozahlungen, wie unsere Preisgelder. Alle Länder machen ja Kinoprogrammpreise und wir haben das jetzt schon mal vorfristig ausgezahlt. Das ist gut angekommen. Aber auch hier müssen wir die Kinos bitten, das sind ja dann auch am Ende Wirtschaftsbetriebe, dass sie sich auch um die anderen staatlichen Hilfen bemühen, weil das können Filmförderer nicht tragen, schon qua ihrer Aufgabenstellung und ihrer Strukturierung.
Und ich hoffe auch, dass wir in absehbarer Zeit schon wieder den ersten Drehtag in Deutschland feiern können. Hoffen wir auf diesen Moment.
Ja, auf jeden Fall. Wir werden darauf anstoßen.
Unbedingt, unbedingt. Nicht nur die Filmwirtschaft, sondern auch alle Menschen, die die Filme lieben. Und ich glaube, das sind sehr viele. Petra Müller, Geschäftsführerin der Film- und Medienstiftung Nordrhein-Westfalen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Jury des renommierten Bachmann-Preises pocht darauf, dass die diesjährige digitale Ausgabe auch im Fernsehen übertragen wird. Es müssten damit die dafür vorgesehenen Fernsehslots auf Dreisat bespielt werden, erklärte das Gremium in einem offenen Brief. Dies sei auch ein Zeichen der Wertschätzung und gesellschaftlichen Bedeutung von Kultur und Literatur, heißt es darin weiter. Für 2021 müsse zudem die Durchführung in der klassischen Form garantiert werden. Die Direktorin des ORF-Landesstudios Kärnten, Karin Bernhardt, hatte gestern im Deutschlandfunk Kultur gesagt, dass der ORF auch für die Zukunft über eine digitale Ausrichtung des Preises nachdenke.
Ich will das nicht jetzt als eine Route in das Fenster stellen, aber natürlich ist das dann eine Überlegung. Wenn man sieht, dass es gut funktioniert, ist das natürlich eine Überlegung.
Der renommierte Astrid Lindgren-Gedächtnispreis geht in diesem Jahr an die südkoreanische Kinderbuchillustratorin Baek-hae Na. Sie ist in Europa eher unbekannt, zählt in Südkorea aber zu den berühmtesten Kinderbuchkünstlerinnen des Landes. Carsten Schmiester über die Begründung der Jury.
Sie habe ein außergewöhnliches Gefühl für Materialien, Mimik und Körpersprache, das sich in ihren Geschichten über Einsamkeit, Begegnungen und Freundschaft von Kindern zeige. Der Preis, für den es diesmal 240 Nominierte aus 67 Ländern gegeben hat, darunter aus Deutschland Janosch oder die Stiftung Lesen, ist mit 5 Millionen Kronen dotiert. Das sind umgerechnet etwa 450.000 Euro. Üblicherweise wird er Ende Mai im Stockholmer Konzerthaus feierlich verliehen. Der Termin ist in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aber noch nicht endgültig bestätigt.
Der Astrid Lindgren-Gedächtnispreis gilt als wichtigste Ehrung für Kinder- und Jugendliteratur weltweit. Das deutsch-dänische Minderheitenmodell ist für das immaterielle Kulturerbe der UNESCO nominiert. Das friedliche Zusammenleben der Minderheiten im Schleswiger Grenzland sei ein herausragendes Beispiel dafür, wie Kultur Grenzen überwinden könne, erklärte die Präsidentin der deutschen UNESCO-Kommission Maria Böhmer in Bonn. In der Grenzregion lebt seit einer Volksabstimmung 1920 sowohl eine deutsche Minderheit im dänischen Nordschleswig als auch eine dänische Minderheit im deutschen Südschleswig. Ob das deutsch-dänische Minderheitenmodell in das UNESCO-Register aufgenommen wird, entscheidet sich Ende kommenden Jahres. Bereits jetzt kann sich die 1927 im Bauhausstil erbaute Stuttgarter Weißenhof-Siedlung mit dem europäischen Kulturerbesiegel schmücken. Das hat die EU-Kommission entschieden. Die Siedlung gehört zu insgesamt 5 sogenannten Werkbundstätten in Europa.
Jetzt gehen wir aber in die große Stadt, in die richtig große Stadt, nach New York, eines der kulturellen Zentren Amerikas und das Epizentrum der Corona-Epidemie im Moment. Fast 80.000 Infizierte im Bundesstaat New York, 10.000 in den Krankenhäusern. Und wie überall auf der Welt muss sich die Kulturszene etwas Neues überlegen, wenn alles geschlossen hat. Doch in New York ist es besonders schwierig, wo eben viel von privatem Geld abhängt. Andreas Roberts hat sich umgehört und auch eine deutsche Kulturmacherin angerufen.
Und dann mussten wir von einem Tag auf den anderen, es ging ja ganz schnell auf einmal. Montag haben wir noch gesprochen darüber, was wir im Mai machen. Und am Donnerstag kamen meine Mitarbeiter schon gar nicht mehr ins Büro.
Jenny Schlenska ist Leiterin des Performance Space New York, dem ehemaligen PS 122. Seit sie das Haus vor 2 Jahren übernommen hat, hat sich ihr Fokus ganz auf die Bedürfnisse der Nachbarschaft im East Village gerichtet. In dieser Spielzeit wurde das Produktionsbudget des Hauses 10 Künstlern aus dem Kiez zur Verfügung gestellt, um damit eine Spielzeit lang neue Arbeiten zu entwickeln. Im März standen die ersten Premieren an.
Ja, und jetzt sind wir alle ein bisschen sprachlos. Wir machen Sachen, aber ich habe so das Gefühl, man muss erstmal kurz überhaupt eine Pause machen und überlegen, was jetzt eigentlich wirklich wichtig ist, weil es hier in New York wie in vielen anderen Städten, es geht ja nun wirklich jetzt hier ums Überleben.
Regisseurin und Performance-Künstlerin Stephanie Acosta musste ihr Projekt, an dem sie über ein Jahr gearbeitet hatte, absagen. Dabei ging es um systemische Krisenmodelle und existenzielle Fragen nach Isolation und Überleben. Passt doch, könnte man sagen, doch anstatt schnell eine Online-Version zu erarbeiten, entschied sie sich dagegen.
Ich verliere ja nicht nur ein Projekt, sondern auch die ganze Vorbereitungsarbeit. Es handelt sich doch um ein Live-Event, das sich mit seiner Umgebung auseinandersetzt. Da ist es so wichtig, mir und allen Beteiligten Raum zum Trauern zu geben und diesen Verlust erstmal zu begreifen. Der Kontext hat sich ja jetzt völlig verändert.
Viele Künstler empfinden jetzt den Druck, ganz schnell wieder online zu produzieren. Das ist für Stephanie Acosta ein Grundproblem des ganz nach kapitalistischen Regeln ausgerichteten Fördersystems für Kultur in der Stadt. Wer nicht produziert, bekommt kein Geld. Ein Credo, das besonders die Kunstwelt New Yorks beherrscht.
Kunst ist auch eine Form der Kontemplation. Und die jetzige Situation erzwungener Kontemplation ist auch eine gute Gelegenheit, unser eigenes Wertesystem zu hinterfragen. Kunst muss sich nicht beweisen. Ich habe das Gefühl, wir entwerten uns fortwährend, wenn wir so tun, als müssten wir rechtfertigen, dass wir überhaupt hier sind.
Ortswechsel. LJ Roberts ist eine Transgender-Künstlerin aus Brooklyn. Ihre riesigen Wandteppiche gehörten zu den Highlights der vom Publikum und Presse gefeierten Ausstellung 50 Years After Stonewall am Brooklyn Museum letzten Sommer. Sie unterrichtet Kunst an mehreren Akademien und denkt an ihre Studenten, die durch die Krise ihre Abschlusspräsentation verloren haben und ihre Studios nicht mehr betreten können. Extreme Situationen wie diese können möglicherweise auch sehr hilfreich sein, sagt sie. Dabei denkt sie an 2008, als sie sich frisch von der Kunstakademie inmitten der Finanzkrise nur ein winziges Zimmer leisten konnte. In dieser Zeit fing LJ an, mit Stoffen und Häkelarbeiten zu experimentieren, weil diese Materialien Raum sparen und flexibel sind.
So, it was essential to make my practice flexible.
Wir erleben gerade den Zusammenbruch des Systems und als Künstler müssen wir darauf reagieren. Als es keine Desinfektionsmittel mehr zu kaufen gab, fing sie an, hochprozentigen Alkohol gegen Aloe Vera zu tauschen, um selber Desinfektionsmittel herzustellen.
There are these like networks, alternative economies, mutual aid, ways of being.
Alternative Ökonomie, Netzwerke des gegenseitigen Beistands, ein neues Selbstverständnis des Gemeinsamen, das Entwickeln neuer Arbeitsformen. All dies gebe ihr zurzeit Hoffnung. Solange sie online noch unterrichten kann, wird sie ihre Miete auch bezahlen können.
Andreas Roberts über den Kampf der Kulturszene in New York. Und was staatliche Theater für die freie Kulturszene tun können, in Deutschland zum Beispiel, das zeigt unter anderem Heidelberg. Dort können Künstlerinnen und Künstler Videos einreichen und damit pro Video 500 Euro Honorar erhalten. Eine Initiative von Holger Schulze, Intendant des Theater Heidelberg. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Was genau erwarten Sie von den Künstlerinnen und Künstlern? Was genau sollen die vor der Kamera tun?
In unserem Fall haben wir gesagt, es geht jetzt erstmal an Menschen, die wirklich mit einem künstlerischen Beruf, der sehr weit sein kann, wirklich vom
Zauber. Das muss nichts mit Theater zu tun haben, unbedingt.
Es muss nicht. Es kann bildender Künstler sein, es kann Literat sein, es gibt Autoren, die gerade Schwierigkeiten haben. Es kann aber auch ein Tänzer sein, der eine Performance auf dem Sofa macht. Es muss, das ist wichtig, mit künstlerischen Mitteln sein. Das ist uns wichtig.
Und das muss dann auch live passieren, bei Ihnen auf der Seite?
Naja, es ist so, die werden das zu Hause aufnehmen, wahrscheinlich dann. Und dann wird die Stadt Heidelberg das auf ihre Homepage setzen. Wir werden es im Theater auf die Homepage setzen. Die örtliche Zeitung wird das tun, sodass die Künstler auch sehr sichtbar werden. Und das ist uns sehr wichtig, neben der solidarischen Unterstützung.
Wie lang dürfen diese Videos sein?
Naja, die sollen ungefähr 45 Sekunden, eine Minute sein.
Also sehr kurz.
Ja, ganz bewusst, sehr kurz. Im Augenblick haben das ja viele, die über WhatsApp oder so sich wirklich gerade in unseren Tagen solche Botschaften schicken. Und dieses Modell nehmen wir und denken einfach, dass es eine Möglichkeit ist, auch für Künstler sich nochmal zu präsentieren gleichzeitig.
Und am Ende des Projekts, Mitte Juni wird das sein, dann werden Sie also dort wie viele Videos haben? 60 Videos.
60 ja. Videos, es wird jeden Tag
eine Menge
gezeigt an 60 Künstler, die aber halt auch dafür Geld bekommen haben. Und vielleicht hilft es ja ein bisschen doch. Und zeigt auch, dass wir Theaterleute nicht nur immer unsere eigenen Künstler protegieren, sondern wirklich da auch den Schulterschluss zur freien Szene und zu den freien Künstlern in Heidelberg suchen und Umgebung.
Und wie genau wird dann die Auswahl stattfinden? Sie haben gerade was von Verlosung gesagt.
Naja, sollten es unter 60 Künstlern sein, haben wir ja gar kein Problem. Dann werden die einfach gesendet. Sollten es über 60 sein, wird es sind 100, dann werden 60 ausgelost. Aber wir haben gesagt, niederschwellig, es soll auch helfen. Und das Niederschwellige ist, sie müssen eine Biografie uns schicken, wo sie einfach sagen und nachweisen, dass sie als Künstler arbeiten.
Also es braucht keine Bewerbung im klassischen Sinne, sondern einfach
Nein,
ein Video.
Stimmt,
und es gibt auch keine Jury, die dann entscheidet.
Ich glaube, wir füllen im Augenblick gerade die Künstler, um Hilfe zu bekommen, genug Formulare.
Also vor allem also eine Hilfeleistung in allererster Linie aus Ihrer Sicht.
Ja, nicht nur. Also ich sehe es auch als Kunstprojekt, weil es geht ja wirklich darum, dass Künstler sich auch präsentieren. Und wenn Sie sich überlegen, es kann der Pianist sein, der plötzlich was sagt, mit dem Klavier etwas anstellt. Es kann ein Tänzer sein, der, weiß nicht, zu Hause mit seinem Sofa tanzt. Also man kann ja da sehr kreativ und sehr unterschiedliche Videos auch und vielleicht auch mutmachende Videos in dieser Zeit herstellen.
Holger Schulte, der Chef der Heidelberger Theater, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur, Fazit die Kultur vom Tage hier in dieser Dienstagnacht. Und wir Journalisten und Journalistinnen sind ja dafür da, fundiert zu informieren, Hintergründe zu liefern, Analysen, seriöse Debatten voranzutreiben, Quellen zu checken. All das ist immer wichtig, aber jetzt besonders vielleicht in dieser extremen Zeit, in der wir uns alle befinden. Und ja, es könnte auch eine Chance sein, zum Beispiel für klassische Zeitungstitel mehr Leser zu bekommen, vor allem im Netz. Also vielleicht ein Boom, mehr Abos. Oder eher doch ein Problem wegen der stillstehenden Wirtschaft und den wegbleibenden Werbekunden. Daniel Buß hat sich umgehört.
Benjamin Piel gehört zur Generation der jungen Chefredakteure. Der 36-Jährige leitet das Mindener Tageblatt, ein Hoffnungsträger, der die Zeitung in die Zukunft führen soll. Nun muss er sie vor allem beschützen, auch mit radikalen Maßnahmen.
Jetzt haben wir mit der Situation zu tun, schlagartig, dass Gewerbetreibende, Veranstalter, der lokale Handel, dass alle ihre Anzeigen im Grunde genommen zu 100% storniert haben. Und insofern haben wir Kurzarbeit in diesem Bereich angemeldet.
Kurzarbeit, das betrifft vor allem die Anzeigenabteilung, sagt Piel. Doch wo keine Veranstaltungen, Sportereignisse, Kulturevents, Vereinsleben, da muss der Chefredakteur auch einige Redaktionen runterfahren.
Worüber soll man berichten, wenn es nun mal keine Sportveranstaltungen mehr gibt? Insofern sind auch die Redakteure, die da in dem Bereich arbeiten, dann perspektivisch sicherlich im Kurzarbeitsbereich vorzufinden.
Minden ist kein Einzelfall, betont wiederum Anja Pasquay. Die Sprecherin des Verlegerverbandes BDZV zeichnet aber auch ein gesplittetes Bild.
Wirtschaftlich müssen wir damit leben, dass uns die Anzeigen ganz massiv wegbrechen. Jetzt im März ist es noch einigermaßen gegangen. Da haben die Zeitungen so im Schnitt von 40% gesprochen. Für April erwarten sie allerdings einen Rückgang von 80% oder sogar mehr. Andererseits bei den Digitalabos, die schießen durch die Decke.
Der Branchenverband hat seine Mitglieder befragt. 60% der Verlage melden aktuell, ja, wir haben Zuwächse, sogar deutliche. Steckt in der Krise für die Zeitungen also auch eine Chance?
Die Chance in dieser Krise zu suchen, ich glaube, das wollen wir alle nicht,
sagt Thomas Lindner, der Geschäftsführer der FAZ.
Auf der anderen Seite hat diese Entwicklung, der wir uns gegenübersehen, unterschiedliche Strömungen.
Die Zugriffe auf die digitalen Angebote der FAZ stiegen in den vergangenen Tagen um 80%. Die Nutzung der mobilen Webseite verdoppelte sich sogar. Und auch bei den Digitalabos geht es steil bergauf, berichtet der Geschäftsführer, dann doch nicht ganz ohne Stolz. So haben sich gerade etwa 10.000 neue Abonnentinnen und Abonnenten für den kostenpflichtigen Bereich F+ registriert. Dennoch, Lindner ist nur verhalten optimistisch.
Das, was wir im Digitalen im Moment dazu bekommen, sind weniger massive Einnahmen, sondern eher Interessenten, die auch das ein oder andere Angebot abschließen, das eher günstig ist, um mal auszuprobieren, ob sie mit den digitalen Medien zurechtkommen. Aber eine Kompensation für die Schwierigkeiten in den Werbemärkten oder auch in den Vertriebsmärkten, denken Sie an die Bahnhöfe, die komplett leer sind, wo keine Zeitungen gekauft werden, ist es im Moment in keinster Weise.
Entscheidend sei zudem, wer über Probemonate hinaus dabei bleibe. Das gilt auch im Regionalen. Beim Mindener Tageblatt zählt Chefredakteur Benjamin Piel ebenfalls eine Verzwei-, wenn nicht gar eine Verdreifachung der Zugriffe auf seine Webseite und ein ordentliches Plus an digitalen Abonnements.
Wir haben in der Spitze mal an einem Tag 150 digitale Abos verkauft. Das hatte es in dieser Form wirklich noch nie gegeben. Es gibt ja viele Tage, die eher schleppend verlaufen. Wenn man dann plötzlich so eine Steigerungsrate hat, dann ist das etwas, was man natürlich sehr gerne sieht und was einen auch positiv stimmt.
Nicht so gerne hören Verlagsmanager und Chefredakteure die Aufforderung, man möge doch Recherchen zu Corona und zum Gesundheitssystem vor die Bezahlschranken holen, also kostenfrei anbieten. Gefordert hatten das unter anderem Jan Böhmermann und der Virologe Christian Drosten. Bei den Verlagen heißt es, wichtige Nachrichten würden in der Regel frei ins Netz gestellt. Die FAZ bietet etwa auch einen täglichen Corona-Newsletter kostenfrei an. Gänzlich sei das gerade in diesen wirtschaftlich harten Zeiten keine Option. Dafür seien die Zeitungen nun zu sehr selbst in der Krise, mahnt auch Benjamin Piel.
Insofern kommt mir da auch manchmal ein bisschen die Galle hoch, muss ich sagen, wenn man natürlich immer wieder diese Diskussionen hat. Und dann sage ich oft zu den Leuten, wenn ich da auch irgendwie munter mitdiskutieren muss, ja, wir reden da über unsere Arbeit. Was arbeitet denn ihr eigentlich und was verschenkt ihr in dieser Krise? Niemand hat da ja etwas zu verschenken, so schlimm diese Krise auch sein mag. Und insofern tun wir das auch nicht.
Und auch bei anderen Zeitungen heißt es, das Geld aus dem digitalen Geschäft werde dringend gebraucht, um den eigenen Apparat in der Krise zu finanzieren. Ulrich Schäfer, der Online-Redaktionsleiter der Süddeutschen, kontert auch den Vorhalt, die New York Times verzichte bei ihrer Corona-Berichterstattung bewusst auf ein Geschäftsmodell mit dem Hinweis, bei einer weltweiten Zielgruppe und fast 6 Millionen digitalen Abonnenten falle so ein Schritt leicht. Mit anderen Worten, der deutsche Zeitungsmarkt tickt in der Krise anders.
Daniel Buß über die Lage der Zeitungstitel in diesen besonderen Zeiten. Und wie geht es im Feuilleton? Nach den vielen Artikeln zu Corona jetzt auch mal andere Schwerpunkte. Gregor Sander hat das Feuilleton von Morgen gelesen.
Der Begriff Museum hat etwas Verstaubtes an sich, schreibt Wladimir Kamina in der Süddeutschen Zeitung und weiter. In den Hollywood-Filmen werden die Museen als eine Art Grabstätten des Wissens und der Kunst dargestellt, leere, verdunkelte Hallen, ein idealer Ort zum Morden. In gewohnt flapsiger Kamina-Manier drückt er sich dann um eine wirkliche Antwort auf die Frage, die die SZ ihm und anderen eigentlich stellt: Welche Aufgabe hat ein jüdisches Museum in Deutschland? Als Anlass dient der Amtsantritt der neuen Leiterin Hetti Berg. Gewohnt meinungsstark antwortet Eva Menasse: In Deutschland und also auch im jüdischen Museum können Dinge nicht gesagt und verhandelt werden, die in Israel zum Meinungsspektrum gehören. Das Museum kann sich eigentlich nur darauf beschränken, die Geschichte der Juden zu erzählen und wertvolle Kultusgegenstände auszustellen. Gähn, nörgelt Menasse, und den Direktorinnenposten beschreibt sie so. Hetti Berg wird als Superdiplomatin über das Minenfeld also quasi dahin schweben müssen, scharf beobachtet von denen, die beim kleinsten Verstoß gegen ihre spezifischen Nahostansichten Antisemitismus schreien und Netanjahu zur Hilfe rufen. Michael Wolfssohn benennt klar, was das Museum nicht leisten sollte. Widersinnig ist die Vorgabe des Gesetzgebers oder der Politik, das Berliner Museum solle eine Forschungseinrichtung sein. Das ist Aufgabe der Fachdisziplinen an Universitäten, stellt der Publizist in der Süddeutschen fest, während sich die Schriftstellerin Dana von Suffrin für das jüdische Museum wünscht, was man sich für alle kulturellen Einrichtungen wünschen kann. Was? Diesen Idioten haben Sie heute Abend eingeladen? Das gibt es nicht. Das schaue ich mir an. In der Tageszeitung Die Welt wird ganz genau auf einen Körperteil im Kinofilm geschaut. Ist die Kamera auf den Rücken fixiert, bleibt das Antlitz notwendig unsichtbar. Der Nacken ist ein Hindernis, das sich ihr in den Weg stellt, bevor sie, wie nach dem Aufbruch einer Blockade, endlich den Rest des Schauspielers entdeckt. Niemand verstand sich auf diese Dramaturgie des Vorenthaltens so gut wie das Gespann des japanischen Regisseurs Akira Kurosawa und seines Starschauspielers Toshiro Mifune. Der Darsteller wäre am 1. April 100 Jahre alt geworden und Gerhard Midding betont in seiner Hommage, dass Mifune nicht nur aus einem stahlharten Nacken bestand. Als der jüngste, tollkühnste der 7 Samurai ist er eine Naturgewalt, wie die Sinnflut, die auf die letzte Schlacht herabprasselt. Die paranoide Unrast seines Macbeth kommt nicht einmal im Sterben zum Stillstand. Ein gehetztes Raubtier, das in einem Regen von Pfeilen einen vielfachen Tod stirbt. Für ihr Dokudrama Meister des Todes über verbotene Waffengeschäfte der Firma Heckler & Koch in Mexiko erhielten der Regisseur Daniel Harrich und der Drehbuchautor Gerd Heidenreich 2015 den Grimme-Preis. Am Mittwoch läuft im Ersten nun die Fortsetzung, die die Macher etwas sehr einfallslos Meister des Todes 2 tauften. Da ist die Taz in ihrer Fernsehkritik schon kreativer. Planet der Waffen wird da getitelt. Oliver Jungen zeigt sich trotz Starbesetzung von Axel Milberg bis Desiree Nosbusch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wenig begeistert. Leider macht Harrys Team filmisch eine Menge falsch, sodass am Ende ein plakatives Gerichtsdrama mit leider angestückt anmutender, emotional zugespitzter Seitenhandlung in Mexiko herausgekommen ist, so Jungen, und der Berliner Tagesspiegel beschwert sich über die deutsch sprechenden Mexikaner. In einem Film, der den Opfern von Rüstungsexporten eine Stimme geben will, wirkt diese kulturelle Aneignung besonders deplatziert, meint Thomas Geringer. Uns bleibt hier am Schluss nur eine aktuelle Warnung an alle Hipster und Einsiedler zu vermelden, die in der Taz zu lesen ist. Der Bart könnte eine Gefahrenquelle bei der Übertragung des Coronavirus sein. Hat sich damit die Vollbartmode erledigt?
Gregor Sander aus den Feuilletons von morgen. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage